Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl. Hier lernt ihr die Menschen kennen, die an den Berliner Zukunftsorten die Zukunft von morgen schon heute machen.
Willkommen zu Zukunftsorte Berlin, der Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die heute schon die Zukunft von morgen gestalten. Das heute ist eine ganz besondere Folge, denn die Zukunftsorte Berlin haben Zuwachs bekommen. Das Health Innovation Quarter Berlin-Mitte wurde zum 12. Zukunftsort ernannt. Es ist ein Ort, an dem Life Science, Medizin und Biotech aufeinandertreffen und Innovation direkt aus der Forschung in die Anwendung gebracht wird.
Ja, und zu Gast heute sind bei uns Dr. Verena Schilwe. Verena, du bist Gründerin und CEO von der Myopax GmbH. Und ebenfalls heute bei uns zu Gast ist Dr. Marion Hitchcock. Marion, du leitest in Funktion der Bayer AG den Inkubator Berlin Center for Gene and Cell Therapies. Das ist eine Kooperation mit der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und wir freuen uns, ja, mit euch beiden heute über den neuen Zukunftsort in Berlin-Mitte zu sprechen und ja über Themen wie Translation in der Medizin oder auch das Thema Gen- und Zelltherapien. Schön, dass ihr hier seid.
Danke. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung.
Und dann starten wir auch gern gleich mit dir, Marion, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, was du so machst. Steffen hat es gerade schon gesagt, du leitest den Inkubator des Berlin Center for Gene and Cell Therapies. Und das ist ja ein ganz wichtiger Baustein des neuen Zukunftsortes. Aber für unsere Zuhörer, was entsteht dort gerade? Was passiert da? Was ist das?
Ja, also was dort entsteht, ist ein Zentrum, was zum einen einen Inkubator für Startup-Companies im Bereich Zell- und Gentherapie anbietet, gepaart mit einer Herstellungsanlage im gleichen Gebäude, weil nämlich genau in dem Bereich die Herstellung von größeren Mengen eine besondere Herausforderung darstellt. Und da möchten wir eben ganz besonders die Infrastruktur so auslegen, dass Startup-Companies da sehr früh Zugang zu Expertenwissen und zu den Anlagen selbst bekommen. Das soll dazu führen, dass eben der Erfolg der Startups noch besser unterstützt wird. Ja.
Euer Center soll ja einmal der Nukleus des neuen Zukunftsortes werden. Kannst du uns den Zukunftsort an sich ein bisschen vorstellen? Also von wo bis wo geht der? Was sind wichtige Einrichtungen? Was sind eure Themen, die ihr habt?
Genau. Wie auch das Center ist ja auch schon ein Zusammenschluss von Bayer und Charité, Universitätsmedizin. Und dementsprechend sind das auch die beiden Initiatoren für den neuen Zukunftsort, der sich erstreckt wirklich von dem Campus Mitte der Charité, was ja direkt an der Spree am Humboldt-Hafen anfängt. Und dann wie so eine Perlenkette über den Bayer Campus am Nordhafen bis hin zum Virchow-Klinikum im Wedding sich erstreckt. Also das ist so ein ganzer Bereich. Und in dem Bereich gibt es natürlich auch andere wissenschaftliche Institutionen. Also wir sind auch sehr offen und würden uns freuen, wenn noch weitere Partner dazukommen.
Kannst du ein bisschen was zur Kooperation mit der Charité insbesondere erzählen? Ist das eine besondere Kooperation?
Ja.
Ich meine, die Bayer AG kooperiert ja schon lange mit der Charité.
Genau, aber das ist jetzt in dem Fall für unseren Inkubator tatsächlich ein Joint Venture. Wir haben also, die Charité und Bayer haben eine gemeinsame GmbH gegründet, die nun diesen Inkubator betreibt als GmbH. Ja, also es ist mehr als nur eine Kooperation, es ist tatsächlich eine gemeinsame Firma, die wir gegründet haben.
Und welche weiteren Forschungseinrichtungen spielen da eine Rolle in der Kooperation? Was sind so inhaltlich Kooperationsthemen? Kannst du ein bisschen ins Detail gehen, auch was die Forschungs- und Entwicklung angeht? Im Zukunftsort im Allgemeinen gerne und speziell natürlich auch im Inkubator, weil im Normalfall fußt natürlich das, was nachher dann auch in der Wirtschaft passiert, auch auf der Forschung. Das heißt, ich gehe mal davon aus, da gibt es auch inhaltliche Zusammenhänge.
Genau, also für den Zukunftsort haben wir jetzt schon auch zusätzlich zu den beiden Initiatoren auch schon das Deutsche Raumerforschungszentrum dazu bekommen als Partner und auch das Max-Delbrück-Center, was ja auch beide sozusagen Institute sind, wo auch Spin-Outs passieren können, was auch ja zum Beispiel bei Myopax so war, die natürlich dann auch da eine Landing Base haben sozusagen im Inkubator, die da dann dort ihre Forschung entwickeln können. Ja. Also das ist alles gedacht so als ineinandergreifendes Ökosystem, hochinnovatives medizinisches Gesundheitsökosystem.
Also im Prinzip genau das, was ein Zukunftsort dann auch ausmacht.
Ja.
Aus Forschung wird am Ende dann natürlich auch Wirtschaft. Ne? Und ihr versprecht euch natürlich auch als Bayer AG sicherlich auch Kooperationsmöglichkeiten dann mit den Startups selbst. Könntest du da auch noch was zu sagen? Wie erfolgt so? Ihr seid ja auf dem Bayer Campus direkt auch.
Direkt neben dem Zusammenarbeit. Genau, also wir versprechen uns natürlich, wir möchten wirklich ein hochklassiges Biotech-Ecosystem dort gründen, um auch einfach die Innovation dort anzureichern. Wir wollen ein richtiges Center of Excellence da bauen. Und natürlich, je mehr die Konzentration an Innovation da ist, desto besser gibt es die Möglichkeit, dann auch zu partnern mit Startups oder mit Technologien, die einfach gut zu uns passen. Das ist allerdings keine Voraussetzung, muss ich dazu sagen. Also dieses Center for Gene and Cell Therapies wird wirklich auch für den Standort gebaut, auch für die Stadt, damit wir, also unser großes Anliegen ist eben Talente, die aus unseren tollen Instituten, also aus den Universitäten und wissenschaftlichen Instituten kommen, dass sie einfach auch die Möglichkeit haben, sich hier anzusiedeln und hier aufzublühen und zu wachsen und dass sie dafür die richtigen Voraussetzungen finden.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt einen thematischen Fokus, aber es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass es nur Kooperationsfirmen potenziell von Bayer sein müssen, sondern ihr werdet theoretisch sogar auch offen für Kooperationsprojekten von Konkurrenzunternehmen sogar. Ja? Kann man das auch so sagen? Oder?
Also in dem Inkubator sind wir offen für alle Firmen, alle Startup-Firmen, die im Bereich Zell- und Gentherapie arbeiten und die einfach sich gerne ansiedeln möchten, um auch natürlich die Nähe zu Bayer, aber auch die Nähe zur Charité oder zu anderen wichtigen Institutionen in Berlin suchen. Dafür sind wir offen und die müssen nicht mit Bayer zusammenarbeiten. Das ist für uns auch ein großer Erfolg, wenn sie zum Beispiel dann mit einer anderen Pharmafirma, aber dann, also wenn sie sozusagen ihr Produkt erfolgreich weiterentwickeln und das dann mit einer anderen Pharmafirma entwickelt wird, ist genauso ein Erfolg.
Jetzt haben wir ganz viel über den Zukunftsort und Inkubator und die Ideen dahinter gesprochen, aber noch gar nicht so richtig, was bietet ihr denn Startups in diesem Inkubator-Programm? Wie helft ihr denen? Also ich glaube, das wäre nochmal ganz spannend zu erfahren, was ihr da nochmal so konkret an Programmen habt.
Dankeschön. Also es sind wirklich drei wichtige Komponenten. Die erste ist einfach die Infrastruktur. Also wir bieten in dem Gebäude 3 Etagen vollständig ausgebaute Inkubatorfläche, das heißt 50% Bürofläche, 50% Laborfläche. Die Labore sind bereits mit einer Grundausstattung von nicht nur Möbeln, sondern auch Geräten ausgestattet. Es gibt Labore mit hochpreisigen Geräten, die dann zwischen den Startups geteilt werden können. Also die können alle daran halt Messzeiten reservieren. Das ist gerade für so junge Unternehmen sehr schwierig, solche besonders hochpreisigen Geräte sich gleich am Anfang anzuschaffen. Und die dritte wichtige Komponente ist auch Zugang zu Experten. Also wir wollen auch die Startups unterstützen, indem sie zum einen Mentoring bekommen von Mentoren, die auch gerade in ihrem Bereich sie gut unterstützen können. Also wirklich gematcht, nicht nur generisch, sondern auf ihre Bedürfnisse angepasst. Besonders in Bereichen wie Regulatory, also wie man so ein Medikament zulässt später, dann auch klinische Entwicklung. Das sind lauter Bereiche. Die Startups selber sind natürlich Spitzenklasse in ihrer Forschung und in ihrem wissenschaftlichen Verständnis. Aber wie man sowas dann auch zum Patienten bringt am Ende, ne? Wie man das auch im Markt einführt, da können wir halt natürlich mit unserer Industrieerfahrung und die Charité auch mit der klinischen Erfahrung sehr gut unterstützen.
Und wahrscheinlich auch sehr verkürzen. Ne? Also das kann ich mir auch vorstellen, wenn man sich so nie damit beschäftigt hat. Gerade so Regulatorik wird dann ein sehr langwieriger Prozess, den ihr wahrscheinlich mit eurer Expertise noch mal deutlich abkürzen könnt.
Zumindest vermeiden, dass in die falsche Richtung erstmal gelaufen wird und schon mal in die richtige Richtung weisen. Ja.
Genau, und auch die Infrastruktur ist ein ganz spannendes Thema. Verena, ihr sitzt ja dort im CoLab und ihr nutzt ja die Infrastruktur. Magst du aber vielleicht erstmal kurz erklären, was macht ihr eigentlich? Also was ist euer Produkt und was macht MyoPax?
Na, sehr gerne. Mein allerliebstes Organ, was wir so haben, wir haben ja ganz viele verschiedene Organe, ist eines der größten und das ist der Skelettmuskel. Der sorgt ja eigentlich dafür, also er hat ganz, ganz viele Aufgaben über Metabolismus und so weiter, aber das Wichtigste ist ja immer noch Bewegung.
Ich glaube, ich habe mich noch nie damit beschäftigt.
Ja, tatsächlich, aber wenn man sich das überlegt, dann gibt es natürlich unterschiedlichste Krankheiten, die dazu führen, dass wir uns nicht mehr so gut bewegen können. Und das können ganz lokale Probleme sein, weil du zum Beispiel stürzt, irgendein Trauma, eine Operation, eine lokale Bestrahlung und weswegen sehr lokal ein bestimmter Muskel nicht mehr funktioniert. Wenn man das jetzt mal unter was runterbrechen musst. Zum Beispiel bist du dann vielleicht nicht mehr kontinent, weil dein Kontinenzmuskel nicht mehr funktioniert. Und das hat ja dann auch dramatische Auswirkungen. Oder es können systemische Gründe vorhanden sein, deswegen dein Muskel sich zum Beispiel auch progredierend abbaut. Wir haben das zum Beispiel gesehen unter Covid. Ganz viele Leute, die an ein Beatmungsgerät kamen, eigentlich aus einem ganz anderen Grund und nie wieder von dem Beatmungsgerät richtig wegkamen. Und es lag daran, dass bei manchen Menschen, wissen wir gar nicht genau warum, der Hauptatemmuskel, unser Zwerchfellmuskel, einfach dahinschmilzt, wenn du beatmet wirst. Gibt es auch einen speziellen Begriff für infektiöse Krankheiten und dann eben auch, und das ist eines unserer auch großen Herzensthemen, der genetisch bedingte Muskelschwund, wo eben es eine genetische Ursache gibt, warum bestimmte Eiweiße im Muskel so nicht gebildet werden und dann der Muskel nicht so robust ist gegen all die Anforderungen, die er so tagtäglich erlebt und sich sukzessive abbaut. Was wir können bei der Myopax ist, es gibt eine spezifische Technologie, die ist entwickelt worden an der Charité und am Max-Delbrück-Zentrum, mit der wir hochregenerative Muskelstammzellen herstellen können. Also unser Muskel hat den unglaublichen Vorteil, dass er eigene Stammzellen hat, weswegen, wenn wir ihn täglich benutzen, er sich immer wieder regenerieren kann von alleine, wenn wir denn gesund sind. Das sehen wir, das Kind kann Muskel aufbauen, aber sogar bis ins hohe Alter. Ne? Man kann sich ja auch noch mit 70 entscheiden, irgendwie echt aktiv werden zu wollen. Das ist, ob diese Muskelstammzellen, und wir können die ganz besonders so herstellen, dass wenn wir sie zurückgeben an spezifische Orte, dass sie dann sehr spezifisch funktionell Muskelkraft wiederherstellen. Also Muskelgewebe aufbauen und funktionell Muskelkraft herstellen. Und weil wir die Technologie haben, können wir das nicht nur für gesunde, ursprünglich gesunden Muskel, sondern wir können es auch von diesen Patienten herstellen, die eben genetisch bedingten Muskelschwund haben und können mittels sehr präziser gentechnologischer Methoden, dieser Schere, Genschere, die immer überall in aller Munde ist, zum Beispiel, diese genetischen Auslöser korrigieren und dann gesunde Muskelstammzellen für jedes Individuum herstellen. Genau, und basierend darauf haben wir jetzt eine Plattform, eine Muskelstammzellplattform mit oder ohne Gentechnologie, für verschiedenste Krankheiten, seltene, häufige Babys, Jugendliche, Erwachsene, also ne, das ganze Spektrum, potenziell Therapien entstehen können bei Krankheiten, die wir heute absolut nicht behandeln können.
Wow, mega wichtiges Thema, also total spannend. Aber dafür, also das erklärt, ihr seid Paradebeispiel dafür, warum es dieses Center braucht für Gen- und Zelltherapie, was da entsteht. Was macht denn diese Therapieform so besonders? Du hast ja schon so ein bisschen, hast ja so ein bisschen Ausblick von dem gegeben, was ihr macht oder warum das so besonders ist. Aber kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was da noch alles für Möglichkeiten auch in der Zukunft entstehen?
Ja, selbstverständlich. Also jetzt erstmal basierend eben natürlich auch aufgrund vieler Unterhaltungen und eben wichtiger Fragestellungen, eben wenn du das ganze Spektrum dir dann anschaust, was lässt sich gut für den Markt entwickeln, wo ist der größte Medical Need, wie wir das so sagen, wie zugänglich ist eine Patientengruppe, wie gut kann man klinische Studien in dem Bereich designen, wie wir das nennen. Ne? Du musst ja auch immer dann Wirkung zeigen. Also welches sind, wenn du so ein großes Spektrum hast, das ist ja manchmal bei Plattformtechnologien eigentlich dann auch die Schwierigkeit, welches sind die besten Erkrankungen, um hier primär erstmal zu entwickeln, um dann eben zu einem ganz breiten Spektrum öffnen zu dürfen. Aber natürlich ist ja total wichtig, die ersten klinischen Daten, die wir generieren, wenn die nicht das Erhoffte bringen, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, andere Leute noch zu überzeugen, dann auch für die zweite und dritte Krankheit potenziell auch zu investieren. Wir brauchen immer Geld dafür, für das, was wir tun wollen. Und da haben wir uns sehr spezifisch, konzentrieren wir uns erstmal auf seltene Krankheiten. Das betrifft Kinder und Jugendliche primär, aber auch frühe Erwachsene. Sind zwei verschiedene Indikationen und spezifisch in der Myopax eben eine sehr spezifische Form der genetischen Muskeldystrophie, die wir hier als erstes angehen und therapieren wollen. Genau, weil es total wichtig ist, gesellschaftlich für seltene Krankheiten sich einzusetzen und dafür Therapien zu entwickeln, weil es aber auch ehrlicherweise dank dem Gesetzgeber, der das erkannt hat und auch den regulatorischen Behörden, einige Möglichkeiten gibt, warum es auch sehr interessant sein kann für ein Biotech, aber sogar auch für Big Pharma, für seltene Krankheiten zu entwickeln. Also da sind so ein paar Tools entwickelt worden und deswegen kann es auch strategisch ganz viel Sinn machen, sich eben zunächst gerade im Zell- und Gentherapiebereich mit seltenen Krankheiten zu beschäftigen.
Das war jetzt auch, man sieht jetzt schon, wie eng die Verknüpfung ist, auch ist und wie wichtig das auch ist, dass ihr zusammenarbeitet. Und da vielleicht auch mal für dich die Frage, wie helfen dir denn, also ihr seid im Co-Lab ansässig, wie helfen dir diese Infrastrukturen oder euch als Startup?
Genau, wenn ich so Infrastrukturtechnik kurz mal einordnen darf. Also wir sind eben ein Ausgründer aus dem Max-Delbrück-Zentrum und der Charité vom Campus Buch. Das ist ja auch eines der Zukunftsorte, um das hier kurz nochmal hervorzuheben. Sind ansässig einmal in Kopenhagen. Da gibt es ein Institut, das heißt Bioinnovation Institute, was uns sehr hilft in verschiedenen Fragestellungen. Und in Berlin eben seit einem Jahr dürfen wir seit Eröffnung eben auch Teil des Bayer Co-Labs sein. Die im Bayer Co-Lab sitzen ausschließlich auch Biotechs oder Ausgründungen, die sich eben mit Zell- und Gentherapie beschäftigen. Interessanterweise muss ich mal ja sagen, das ist ein total weites Feld. Also alle vier, die wir da sitzen, haben total unterschiedliche Krankheiten, auf die wir uns fokussieren, ganz andere Technologien, auf denen wir basieren und auch manchmal ganz andere Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch so Common Lines, wo wir uns gegenseitig austauschen, miteinander sind und wo man wirklich die Welt nicht jedes Mal neu erfinden muss. Also das kann man manchmal, kann man eben Fragestellungen auch richtig gut am Vorbeigehen oder der Kaffeemaschine klären. Das heißt, dieser erstmal ganz spezifische Austausch mit den Startups ist hervorragend. Und dann sind wir natürlich in einem Umfeld mit Bayer auf diesem Campus. Das ist richtig gut, weil das natürlich eine ganz, ganz andere Atmosphäre ist und Herangehensweise als von da, wo wir kommen. Und das ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, weil die Aufgaben sind ja ganz andere. Aber wir müssen jetzt natürlich in dieses pharmazeutische Denken auch rein. Und wie wunderbar, dass wir dann bei so einem globalen Konzern zu Hause sein dürfen, ne? Und mit all den Menschen uns umgeben können, die da eben auch sind. Das spricht das Nächste an, was Mario vorher auch schon angedeutet hat, dass wenn wir, ich habe jetzt eine Fragestellung, von der ich nicht so richtig weiß, wie ich die jetzt angehen soll, dann kann ich das platzieren bei der Chefin, vielen Dank, Ruf, im Co-Lab und kann sagen, Mensch, ich weiß hier so gar nicht richtig weiter. Und meistens findet sie dann jemanden bei Bayer, der total Lust hat, sich einfach mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit mir zu unterhalten und die richtigen Anstöße zu geben. Und das ist natürlich, darum geht es ja immer, ne? So die richtigen Ansätze haben, von denen ich dann weiterlaufen kann. Das ist Gold wert. Und dann von der Expertise. Und dann ist es natürlich auch so, dass das, da können wir ja vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, ist diese globale Perspektive im pharmazeutischen Bereich natürlich total wichtig. Die Internationalität und jetzt der Bayer Co-Lab, den gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern den gibt es eben auch in Boston und den gibt es in Shanghai und in Kobe. Und zum Beispiel, wenn ich in Boston bin, dann habe ich einfach da gleich eine Heimat. Menschen, die mich im Prinzip aufnehmen und in der Hand nehmen. Irgendwelche Leute, die mich unterhaken und auf die nächste Veranstaltung schleppen. Und das ist natürlich richtig, richtig gut.
Das klingt auch so, kommen wir nachher tatsächlich nochmal später drauf zurück. Aber ich weiß, fand es gerade nochmal ganz spannend, wie du gesagt hast, der Weg von der Therapie zur Anwendung ist halt oft ein langer, der dauert lange. Maria, nochmal vielleicht an dich die Frage, wie lange dauert sowas ungefähr oder beziehungsweise was sind die Herausforderungen auch bei der Translation und was braucht es denn strukturell auch einfach, damit so ein Prozess besser funktioniert?
Ja, genau. Also diese Wege sind tatsächlich sehr, sehr lange. Ganz Besonderes im Bereich Zell- und Gentherapie. Das war bei der Kleinmolekülforschung, das macht man schon so lange, da hat man eigentlich ziemlich gute Vorstellungen, wie das funktioniert. Aber gerade bei der Zell- und Gentherapie ist oft auch der Prozess, das Produkt, wie wir auch vorhin schon mal angesprochen hatten, es ist eben ganz was anderes, ob ich was im kleinen Labormaßstab mache und das vielleicht für einen Patienten herstelle, als wenn ich das jetzt für eine Patientenpopulation von Tausenden machen möchte, brauche ich einfach eine ganz anderes Herstellungsvolumen. Und das ist das sind ja lebende Medikamente. Ja, das sind ja Zellen, lebende Zellen oder genetische Medikamente, die müssen auch unter ganz anderen Bedingungen hergestellt und auch gelagert und transportiert werden. Und das ist eben bisher noch sehr aufwendig. Und da ist auch noch sehr viel Innovation notwendig, um schon allein diese Prozesse zu entwickeln. Ja. Und deswegen auch ein Grund, warum es uns so wichtig war, diese Herstellungsanlage in das Zentrum mit zu integrieren, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Die sind in der Regel irgendwo auf der grünen Wiese. Also so eine Herstellungsanlage in so ein Hochhaus mit integrieren, war auch eine Herausforderung. Aber wir haben einfach es für extrem wichtig gehalten, dass die Startup-Companies auch ganz, ganz frühzeitig in ihrer Entwicklung sich Gedanken machen über die spätere Herstellung und dann auch die Möglichkeit haben, das sofort mit Experten auch zu besprechen und auch auszuprobieren in entsprechenden Herstellungsanlagen. Oder auch im Inkubator wird es auch ein Labor geben, was spezielle Geräte hat, was die schon das spiegeln sozusagen den späteren Herstellungsprozess, wo sie so schon antesten können, wie das mal hergestellt wird. Also das ist wirklich das A und O für diese Zugänglichkeit, dass man eben eine Technologie, die von der wissenschaftlichen Seite her schon funktioniert, um einzelne Patienten zu therapieren, dass man das zugänglich macht, auch für eine größere Anzahl von Patienten durch diese Herstellungsmethoden.
Und das ist dann auch so die größte Herausforderung wahrscheinlich, ne, für junge Unternehmen, was du gerade gesagt hast, so diese von, ich habe erstmal im Kleinen ausprobiert, es funktioniert und ja, ich hatte die großen Tests machen, man muss halt die Herstellungsmengen, die Herstellungsprozesse kennen und
genau. Ja, und das fängt ehrlich gesagt schon weiter vorne an. Also wenn da eben diese wissenschaftliche Innovation ist und die braucht ja auch erstmal ihre Zeit entwickelt zu werden und viel Tränen, Schweiß und Nerven und sehr, sehr viele kluge Köpfe. Und dann ist die da und dann den Weg von dort zu finden in einen, das eine ist ein technischer Prozess im Labor, aber den dann zu überführen in einen Arzneimittelherstellungsprozess. Also da geht es noch gar nicht um Skalierung, sondern nur erstmal um Überführen. Und man kann es sich ja plastisch vorstellen, da stellt man sich ein Labor vor mit vielen Wissenschaftlern, die Köpfe zusammenstecken und dann stellt man sich diese voll vermummten Menschen vor, die irgendwie da produzieren müssen. Allein dieser Transfer ist unfassbar anspruchsvoll, braucht viel Zeit, viel, viel Expertise und viel Geld. Genau das kann man da, wenn man das frühzeitig angeht, kann man natürlich auch viele Probleme oder Herausforderungen, indem man sie angeht, auch vorzeitig ausschalten, in Anführungszeichen. Ja, oder genau, the dating.
Darf ergänzt ruhig, du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, also weil wir gerade über Translation sprechen, möchte ich einfach noch erwähnen, dass ja auch ein Teil des Berlin Center for Genome Cell Therapies ist ja auch ganz stark involviert, das Berlin Center, das Berlin Institute of Health, was ja auch in der Charité angesiedelt ist, was ja gerade den Auftrag auch hat, gerade diese Translation zu unterstützen und die ja auch die nationale Strategie für Gen- und Zelltherapie mit aufgebaut haben. Also dieses ganze Denken an Translation ist halt ganz wirklich Core-Bestandteil unserer ganzen Unternehmungen hier im Berlin Center. Das, auch die Herstellungsanlage wird über das BIH mit betrieben. Also das, auch dieses ganze Know-how und die Unterstützung ist ein extrem wichtiger Faktor auch.
Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz spannend, dann nochmal, um diese ganze Infrastruktur und das Ökosystem anzugucken, ne?
Genau, du hast es ja selber schon angesprochen. Ihr baute ein Hochhaus, ja. Hast auch gesagt, es ist gar nicht so einfach gewesen, die Anlage da reinzukriegen, planerisch. Kannst du ein bisschen genauer sagen, wie geht es da jetzt weiter? Ne? Ich glaube, das Ganze ist im Bau. Wann soll es fertig sein? Was ist alles dann im Berlin Center for Gene and Cell Therapies dann angesiedelt? Ne? Der Inkubator, aber was darüber hinaus? Kannst du ein bisschen Kopfkino bei uns spielen?
Ja. Genau, also das ist ja wirklich ein Neubauprojekt, ein Gebäude, was momentan gebaut wird, von IQ Spaces wird das entwickelt. Wir hatten im September letzten Jahres Spatenstich. Inzwischen ist das Fundament gegossen und der Rohbau geht nach oben. Der soll bis Ende des Jahres fertiggestellt sein und dann im nächsten Jahr noch der innere Ausbau. Und Eröffnung planen wir wirklich für das Berlin Center in Anfang 2028. Das Berlin Center selbst wird aus drei Etagen Inkubator bestehen, darunter nochmal drei Etagen diese Herstellungsanlage. Das ist ein GMP, das steht für Good Manufacturing Practice, zertifizierte Anlage, die betrieben wird von unserem Operator, das ist ProBiogen. Die sind also auch Partner in dem ganzen Konstrukt. Das ist auch eine in Berlin ansässige Firma, die gerade solche, die Herstellung von Zell- und Gentherapien anbietet. Und die werden diese GMP-Anlage dann betreiben für uns. Und die Startup-Firmen werden da eben die Möglichkeit haben, dort Auftragherstellung zu machen oder auch selbst sich schulen zu lassen und auch mitzumachen. Des Weiteren wird dann in dem gleichen Gebäude, da sind dann noch 4 weitere Etagen, da wird dann auch das Bayer Colab noch mit einziehen, wird also aus dem Bayer Gebäude auch rüber wechseln und dann Nachbar zum Berlin Center for Gene Cell Therapies werden. Und dann gibt es noch 2 weitere Etagen, die auch für Life Science Companies vermietet werden. Aber das Ganze wird eben go live gehen Anfang 2028.
Das geht rasend schnell, ne? Das ist so mein Eindruck. Wie lange hat es gedauert, bis ihr die Baugenehmigung hattet? Und hat das geholfen auch, dass ihr Zukunftsort seid? Oder,
ja, da waren wir ja noch
nicht. Da wart ihr noch nicht.
Aber was tatsächlich natürlich hilft, also das muss ich vielleicht auch dazu sagen, das Berlin Center für Gene and Cell Therapies wird auch öffentlich gefördert. Mhm. Und zwar sowohl vom Senat von der Stadt Berlin als auch vom Bund mit einer GAW-Maßnahme. Und natürlich, dadurch sind wir auch sehr stark eng verzahnt mit den Ministerien, die dann natürlich auch, und das Center ist übrigens auch ein Leuchtturmprojekt in der Hightech-Agenda Deutschland. Also es liegt auch politisch sehr viel Augenmerk darauf und dadurch natürlich auch die entsprechende Unterstützung. Die Baugenehmigung kam innerhalb von 6 Monaten, was in Deutschland wirklich auch eine sehr, sehr tolle Leistung ist, ja. Also die ging sehr schnell.
Das macht viel Mut, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein Startup, ihr seid ja bald schon fertig, ne? So, das heißt, das macht schon Sinn, sich schon damit auseinanderzusetzen, Verena, ne? Was bietet ihr da an?
Im Bürobereich wird es natürlich ausgebaute Meetingräume geben, auch so Community Kitchens, wo die Leute sich dann auch informell gut treffen können. Man möchte ja gerade eben gerne den Kontakt also herstellen. Die Idee ist ja auch, dass man auch innerhalb des Inkubators oder innerhalb des Centers wie so ein kleines Ecosystem in sich selbst oder auch Center of Excellence bildet, dass die Startups auch miteinander reden und kollaborieren und sich im Zweifelsfall gegenseitig zu zweit ist man, oder zu mehreren ist man immer stärker als alleine. Das wird auch absichtlich sozusagen so ermöglicht, indem man solche Flächen schafft, wo solche Begegnungen stattfinden können, wo auch Events stattfinden werden, wo zum einen Schulungsprogramme vielleicht, also auch vielleicht Masterclasses über bestimmte Themen angeboten werden, aber dann auch Networking-Events, wo einfach die Leute einfach eine Plattform haben, um sich begegnen zu können. Wir bringen dann auch das externe Ecosystem mit rein. Ne? Ist natürlich zum Beispiel für Startups auch wichtig, Zugang zu Investoren zu haben und überhaupt erstmal mit denen vernetzt zu werden. Da werden wir dann auch Leute einladen vom externen oder globalen Ökosystem. Ja, wir haben auch schon den Anspruch, auch eine globale Wechselwirkung zu haben. Und all das ist Teil und auch vom Flächenkonzept her so ausgelegt, dass wir das ermöglichen können.
Ja, Stichwort Ökosystem. Also du hast erklärt, was passiert denn bei euch auf dem Campus. Gibt es auch Zusammenarbeit mit anderen Zukunftsorten? Ein Buch ist ja schon gefallen. Das FUBIC wird bald eröffnet. Ne?
Genau, also wir haben generell, es gibt überhaupt auch so ein Netzwerktreffen von verschiedenen Zukunftsorten oder auch anderen Hubs, die vielleicht keine Zukunftsorte sind, aber wir generell haben wir in Berlin auch schon so eine Community an verschiedenen Hubs, die auch zusammenarbeiten möchten und sich gegenseitig ergänzen. Ja? Also weil wir kommen vielleicht noch von einer Zeit, wo viele Dinge auch etwas fragmentiert waren, aber alle sind sich einig, dass man das einfach, wenn man das zusammenführt und sich gegenseitig, jeder hat Schwächen und Stärken, dass man das zusammenbringt und komplementär nutzt und dann einfach das ganze Ecosystem auch als Plattform hat. Ja, das klar, für uns sind jetzt natürlich die eher Health Innovation ausgerichteten Zukunftsorte oder Cluster wie FUBIC oder Buch natürlich, die sind für uns jetzt naheliegender, aber generell muss es auch nicht heißen, dass es sich darauf nur begrenzt. Also ich denke, Berlin hat auch eine Stärke, Silos zu überwinden und auch mit vielleicht jetzt nicht naheliegenden Bereichen zusammenzuarbeiten und auch da können sich Kollaborationen ergeben, die man gar nicht so vermutet hätte, die einen dann trotzdem weiterbringen.
Ich glaube, ihr habt von Anfang an auch die Bewerbung von Juni unterstützt,
ja.
Ehemals United Berlin Brandenburg. Und seid da auch, glaube ich, als Bayer beziehungsweise auch mit eurem zukünftigen Inkubator sehr, sehr eng auch vernetzt?
Ja, also Bayer ist auch Businesspartner von Juni und gleichzeitig die Charité ist auch Partner von Juni. Also alles führt auch immer wieder so schön Bayer und die Charité zusammen. Was mich daran auch so begeistert, ist einfach diese Silos aufzubrechen, ne? Dass man auch akademische Forschung mit industrieller Forschung und Entwicklung zusammenbringt. Das ist einfach und überhaupt solche Unternehmen öffnet und gemeinsame Projekte findet, die einen gemeinsam weiterbringen. Das ist sehr wichtig. Und deswegen ist es ja auch, ist ja so ein, auch eine Public-Private Partnership, die wir da gegründet haben mit der GmbH. Ich finde das einfach sehr, sehr wichtig, dass man da die Kräfte einfach bündelt und gemeinsam vorankommt.
Jetzt sind ja Bayer und Charité beides international renommierte, bekannte Marken und Einrichtungen. Wie sieht denn euer internationales Netzwerk aus? Also habt ihr den Anspruch, internationaler Leuchtturm zu werden? Vernetzt ihr euch auch mit anderen Standorten?
Ja, auf jeden Fall. Also Bayer ist ja an sich auch schon ein internationales Unternehmen. Und die Charité hat natürlich auch Interaktionen global. Und wir wollen auf jeden Fall, wir wollen also in Berlin einen wirklich führenden Exzellenzcluster für Zell- und Gentherapie aufbauen, der aber dann auch nicht in Isolierung da stehen soll, sondern auf jeden Fall wir wollen uns auf jeden Fall europaweit und auch weltweit vernetzen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel.
Das heißt, ich finde das, du hast ganz wunderbar beschrieben, wie das all die Kräfte da gebündelt und zu werden und zusammengreifen und dann eben Unternehmen wie euch unterstützen bei Myopax. Und du hast ja vorhin noch gesagt, Internationalisierung war ein wichtiger Faktor. Euch werden Türen geöffnet.
Unbedingt. Also ich finde, das ist schon von Grund auf so. Also ich meine, wir haben das ja auch als Gründerin-Team sehr früh entschieden, dass wir uns ja auch nicht nur in Berlin breit machen wollen, sondern dass wir dann sehr früh eben auch in Kopenhagen gegründet, dann eben, wie Marion das beschrieben hat, dieses Aufbrechen eben und Nähe schaffen mit anderen Bereichen. Bei uns eben naheliegend sehr früh Pharma, das eben, was wir beschrieben haben, was wir mit Meyer haben dürfen, in Kopenhagen dürfen wir das haben mit der Novo Nordisk Stiftung. Das sind natürlich für uns sehr, sehr wichtige Interaktionen. Wir haben ganz früh angefangen, ich habe vorher über die seltenen Krankheiten geredet und über die Wichtigkeit, bei der FDA, also in den USA, uns für Programme zu bewerben, die eben genau das unterstützen. Gibt es Programme, die Orphan Drug Designation, Rare Pediatric Disease Designation, sind wir sehr früh als kleines Biotech an die FDA herangetreten und haben gesagt, das und das ist unsere Technologie, das ist die Indikationen, haben sehr früh da auch Zuspruch bekommen und auch eben Designations zugeteilt bekommen. Also diese Denke ist früh da und wir brauchen die unbedingt. Das macht gar keinen Sinn. Im Pharmabereich kann man, glaube ich, würde man niemals lokal oder national denken, niemals. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das in anderen Industrien auch ist. Was mir vorher auch noch aufgefallen ist, gerade eigentlich im Zell- und Gentherapiebereich, was ja hoch innovative Technologien sind, braucht es, auch wenn Marion früh vorher von Skalierung geredet hat, gibt es ja so viele Schnittstellen auch mit anderen Technologien, in Teilen auch, wo Berlin stark ist. Also wir denken sofort, denke ich, an Automatisierung, Robotics und so. Aber es geht heutzutage natürlich auch früh um Implementierung von Artificial Intelligence, Algorithmen, die früh lernen, die helfen, die dann vielleicht gefroren werden müssen, in meiner trivialen Sprache, gefroren werden müssen, um dann im GMP-Bereich zu bestellen. Aber all diese Dinge, da gibt es ja ganz viele Bereiche, in Berlin auch sonst super, super stark ist, die man hier bündeln könnte, um dann echt auch wirklich ein internationaler Leuchtturm sein zu dürfen.
Wo natürlich dann auch durch Partner oder durch so eine Orte halt einen super Zugriff drauf hat. Aber mich wurde noch eins, sonst haben wir noch gar nicht gefragt, wie sah denn dein Weg jetzt wirklich jetzt von der Forschung eigentlich zur Unternehmensgründung aus? Bist du da losgelegt? Also ich glaube, ihr habt ganz früh angefangen, auch schon international zu denken, aber der Weg dahin war ja auch bestimmt ein besonderer. Magst du dazu noch kurz was sagen?
Genau, total. Deswegen habe ich das vorher, glaube ich, auch so betont, weil ich ein Kind und Fan des Campus Buch, insofern als dass meine Mitgründerin, Professor Spuler, dort einen Bereich hat aufbauen können, in dem wir reden immer so ganz viel über Translation, also ne, also dieses Kringen von der Klinik, Probleme, die Forschung und andersrum, in der das wirklich gelebt wurde und nicht nur so ein Buzzword ist, also wo die klinische Versorgung für eben Muskelkranke stattfindet auf dem einen Stockwerk und im nächsten Stockwerk die genialen Wissenschaftler an eben das Verstehen der Krankheiten und auch der potenziellen Innovation eben für solche Therapieentwicklungen arbeiten. Und da komme ich her als Ärztin und habe da lernen dürfen mit und bei Simone. Und jetzt haben wir dann eben vor ein paar Jahren zusammen gegründet mit noch einer Dritten im Bunde, die eben Frau Selms, die eben diesen regulatorischen, wichtigen Bereich und die Geschäftsentwicklung mit vorantreibt. Und genau, so war der Weg. Wir haben früh in Akademia, haben wir uns damit beschäftigt, was, als wir verstanden haben, was wir für eine, was dann der Arbeitsgruppe für eine sensationelle Technologie entwickelt wurde, früh damit beschäftigt, was sind denn die richtigen Krankheiten, an denen man vielleicht erst eben arbeiten kann, um zu demonstrieren, dass das Produkt sicher ist, aber dann eben auch wirksam. Das alles noch in Akademia passiert und in Akademia findet auch die erste klinische Studie statt an so einer Technologie. Und wir waren uns aber alle immer einig in der Arbeitsgruppe, dass wir eben nicht nur ist schlimm gesagt, aber dass wir nicht nur sensationelle Wissenschaft machen wollen und vielleicht eine tolle klinische Studie, aus der ein, das ist ja die Währung des Wissenschaftlers, ein großartiges Paper entsteht, sondern dass wir von Anfang an mitdenken müssen, dass ein Produkt auch auf dem Markt bestehen kann. Also, dass hier ein Produkt entwickelt ist, das am Ende wirklich viele Patienten erreichen kann. Und das kannst du nur, wenn du von Anfang an vom Produkt denkst. Eine Sache möchte ich noch kurz ergänzen. Es gab zu dieser Zeit eine so wichtige kleine Gruppe, die heute eben auch eine riesen Organisation in der Charité und im Berlin Institute of Health ist, und das heißt SPARC. Als diese Gruppe so entstand und dieses Spark-Programm so entstand, also ich rede jetzt wirklich von den frühen Phasen, da haben wir früh mit der Gruppe reden und arbeiten dürfen. Und da wurde ganz früh in unseren Köpfen eben genau dieser Punkt platziert. Denkt vom Ende her, überlegt, was ist das Ziel, wo wollt ihr hin? Und dann arbeiten wir uns zurück. Und ich denke, das war auch ein wichtiger Funke. Und ich muss auch sagen, die Startups, die jetzt mit uns im Co-Lab sitzen, also 3 von 4, das war dieser frühe Spark, der da übergesprungen ist. Und da können die Menschen, die das damals initiiert haben, wirklich stolz auf sich sein und wir sehr dankbar.
Magst du mal kurz für alle, die das nicht kennen, erläutern, was das eigentlich ist?
Also das könnten jetzt wahrscheinlich die Leute viel, viel besser als ich. Ich sage es jetzt in meinen Worten. Also das Spark ist ein globale, ich nenne es jetzt mal Bewegung, ich hoffe, ich tue das jetzt richtig, Tanja, eine globale Bewegung, die seinen Ursprung hat in Stanford von einer Gründerin, die eben verstanden hat, dass sie eine sensationelle Technologie hatte, das transferieren wollte in den Pharma-Bereich und irgendwie niemand ihr richtig, glaube ich, zugehört hat. Und dann das selber in die Hand genommen hat und gestartet hat und dann eben mit all den Dingen konfrontiert wurde, die da so passieren und eben auch ausbremsen, dass man eben nicht auf die Autobahn kommt und schnell entwickeln kann, sondern eben, dass man da alles begegnet. Und daraus ist ein Netzwerk an ganz, ganz vielen Spark-Programmen weltweit entstanden, die an Universitäten helfen, Gründungsteams, möchte ich gerne sagen, Innovationsteams so wie wir, man muss ja auch nicht immer gründen, das ist ja auch Quatsch, sondern Innovationsteams wie wir, die wollen, dass eine wissenschaftliche Entdeckung in die Anwendung kommt, das muss ja auch nicht immer die Gründung sein, die unterstützen dabei, wie das gelingen kann, früh in der Akademie. Und das gab es früher nicht und mit in der Zeit, wo wir entstanden die auch und das war, glaube ich, ein sehr glückliches Momentum.
Also seid ihr jetzt auch quasi so ein institutionalisiertes Spark in als Raum, richtig?
Ja, also das Schöne ist, dass es ja wirklich ein Berlin-Chapter gibt von dieser globalen Spark-Initiative und das wiederum auch wieder mit dem Berlin Institute of Health affiliiert ist. Also da schließen sich dann die Kreise alle wieder. Ne? Und das ist natürlich ganz toll. Das ist die perfekte Voraussetzung, um eben die Teams, die aus der Hochschule kommen, auch schon mal in diesen Mindset zu bringen, was brauche ich eigentlich, wenn ich jetzt diese tolle Idee, die ich hatte, aber auch in ein Produkt weiterentwickeln möchte. Ne? Die haben dann auch sowas wie Coaching, Mentoring und Entrepreneurship-Kurse, um eben genau das zu vermitteln, was dann gebraucht wird, um das weiterzuführen.
Und man muss auch klar sagen, dass in Akademia, das muss ich schon begeistert hervorheben, in den vielen letzten Jahren so viele tolle Programme entstanden sind, um eben genau Forschenden und Ärzten die Möglichkeit zu geben, über genau solche Translation und Ausgründung oder auch weiterreichende Technologien daran zu arbeiten. Das gibt es eben in der Charité, das habe ich jetzt gerade ganz ausführlich erläutert. Bei Helmholtz haben wir das erleben dürfen. Das Max-Delbrück-Zentrum ist ja Teil der Helmholtz-Gemeinschaft. Da gibt es ganz sensationelle Programme, die das befördern. Und da sind wir, finde ich, in Deutschland richtig, richtig gut mittlerweile.
Wie ist denn euer, also was ist der nächste große Meilenstein, den ihr jetzt erreichen wollt? Oder wo siehst du so die nächsten großen,
genau, also ganz
für euch, wo ihr jetzt hin wollt?
Wir stehen eben gerade richtig an der Schwelle von, was wir in Präklinik nennen, also der Bereich, bevor das Produkt den Patienten gesehen hat, hin zu einer klinischen Studie. Und das ist jetzt so unser Knackpunkt, den wir jetzt durchbrechen wollen in den nächsten Monaten und unsere erste klinische Studie in der Myopax starten und dann natürlich hoffentlich mit sehr, sehr profunden Daten früh und schnell in Folgestudie und dann Zulassungsprozesse zu gelangen. Das ist natürlich das Ziel. Und erstmal eben für ein sehr spezifisches Krankheitsziel hier zu einem echten wirksamen Produkt zu kommen und von dort aus dann auch das ausweiten zu können für andere heute so schwere, nicht therapierbare Krankheiten. Ja.
Verena, du hast jetzt ganz viel Lob verteilt. Du hast Spark gelobt, du hast den Campus Berlin Buch gelobt, das MDC gelobt. Ich muss dich jetzt auch nochmal loben. Also man merkt, Vic, du sprühst ja so vor Energie. Ich glaube, du bist ja selber Ärztin, ne? So, oder das, so dieses Helferin-Gehen, merkt man. Ne?
Oh nee, oh, bitte nicht. Nein, aber wir sind doch, nein.
Okay. Ja, das Innovationsgehen und
das
Lösung zu finden.
Das Teamgehen ist.
Ich wollte gerade sagen, du verbindest das auch mit dem Innovationsgehen, ja. Und machst das zu einem Produkt, weil das muss man auch ehrlicherweise sagen, im medizinischen Bereich ist es schon so, dass Forschung nur dann letztendlich einen Nutzen hat für den Patienten, die Patientin, wenn auch ein kommerzielles Produkt entwickelt wird. Und den Weg, den gehen eigentlich dann hauptsächlich Startups. Und die braucht ihr auch mal natürlich als Brücke oft auch für euch dann, als Corporate sicherlich.
Als Innovationstreiber,
ja. Ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, Verena. Worauf bist du denn selber stolz? Also ich muss dir wirklich ein Kompliment machen. Aber wenn du jetzt mal rückblickst, was war so deine größte Leistung so in den letzten Jahren? Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz, dass wir, und das meine ich wirklich mit wir als Gründungsteam und wir als Myopax-Team und wir auch als die Forschergruppe, dass wir echt mutig sind und resilient und wirklich immer unser Ziel im Auge haben und das stetig verfolgen und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Darauf bin ich richtig stolz. Weil das ist nicht, da wo wir arbeiten, das ist nicht, das versteht nicht immer jeder gleich, weil das ist eben nicht, das sind keine Krankheiten, wo irgendeiner in der Familie betroffen ist oder so, ne, wo man so direkt gleich eine Connect hat, sondern ich muss das auch oft erklären, wo geht's hier eigentlich und wie dramatisch ist das an Krankheit und dann ist die Technologie nicht so naheliegend. Das ist ja was, das gibt es so nicht. Das, was wir machen, gibt es so nicht, weltweit nicht. Und das heißt, wir müssen das pioniermäßig leisten. Da muss uns das ja auch jemand zutrauen. Und ich bin ganz stolz, dass wir das so resilient und so präzise immer geradeaus nach vorne verfolgen.
Toll. Marion, wir kommen zum Abschluss. Vielleicht auch von deiner Seite aus, was wäre dir vielleicht nochmal wichtig mitzugeben an der Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Oder auch der Politik, der Verwaltung? Also wir haben ja unterschiedliche Zielgruppen auch.
Ja, also für mich ist wirklich wichtig und das ist auch wirklich Kernelement dieses ganzen Projekts, ist, dass einfach Kollaboration alle weiterbringt. Ja? Also wir müssen einfach unsere Kräfte vereinigen und dadurch und Silos aufbrechen. Und deswegen bin ich auch so begeistert von diesem Projekt, ja, wirklich, dass man die Industrie und die Hochschule zusammenbringt und dass man auch die Startups da reinholt und dass sie sich einfach alle gegenseitig ergänzen und dass man da keine Hemmungen haben sollte. Ne? Also man kommt ja noch aus so einer Welt, wo man denkt, so, oh, ich will mir jetzt nichts abgucken lassen, aber in der Regel ist es immer so, dass man gemeinsam stärker ist. Ja? Und das ist einfach so schön zu sehen, dass wir das jetzt umsetzen können und dass es auch so ein Momentum entwickelt, auch berlinweit, muss ich sagen. Also es geht auch in Berlin an anderer Stelle, entwickeln sich viele solche Bewegungen und das müssen wir einfach alles zusammenholen. Und ich glaube, es gibt so viel Potenzial in Berlin, also was an akademischer Leistung aus den Hochschulen kommt, was auch der unternehmerische Spirit ist, auch aus bei vielen, auch Künstler zum Beispiel. Ne? Wir haben in Berlin ja auch eine ganz tolle Künstlerpopulation. Also dass wir das einfach diesen gemeinsamen Spark ist jetzt auch so ein bisschen ein gutes Wort dafür, dass wir das alles gemeinsam nutzen und hochbringen. Das macht einfach so viel Freude zu beobachten, wie dieses Momentum zunimmt. Ne? Wir haben da jetzt auch eben das Berlin Center ist dann auch so ein Nukleus. Wir haben das auch ganz bewusst so gedacht als Nukleus, dass es dann eben wie so ein Magnet wirkt und immer mehr dazu holt und immer mehr dazu holt und dass wir wirklich so zu einem weltweit führenden, wir sind schon ein sehr führendes Biotech-Netzwerk, aber dass wir wirklich zu einem Top-Player da sind, werden.
Und man merkt bei euch beiden wirklich so diese Begeisterung und die Leidenschaft für diese Themen. Und das macht wirklich Spaß. Und ich bin ganz, ganz gespannt schon auf den ersten Besuch bei euch.
Ja, freuen wir uns auch drauf.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ich fand es sehr motivierend auch. Ne? Ihr sprüht so vor Energie und Motivation. Und ich freue mich total drauf, das mal bei euch zu sehen, Marion, was in den nächsten Jahren raus wird. Und so lange ist es ja auch gar nicht mehr. Ne? Das haben wir heute auch gehört. Und auch bei dir bin ich natürlich total gespannt. Ich weiß immer, wie lange das dauert, ne? Bis man wirklich mit einem Produkt am Markt ist, Verena. Und da drücke ich auch die Daumen, dass das schneller geht, ja, oder schnell geht und ihr da weiterhin erfolgreich seid.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und damit auch alle Zuhörer euch finden und wissen, wie es bei euch weitergeht und was da alles so passiert, alle Infos zum Myopax und dem Gene & Cell Therapies Incubator am Zukunftsort Health Innovation Quarter Berlin findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war die 12. Folge von Zukunftsorte Berlin, der Podcast. Wir danken allen fürs Zuhören. Wir sind jetzt einmal durch alle Orte gereist und haben euch informiert und viele spannende Einblicke gegeben. Folgt dem Zukunftsorte-Kanal auf LinkedIn, Instagram und YouTube. Bleibt informiert und freut euch auf neue Formate.
Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl.